Okay, fangen wir an. Das Interesse an den Skandalen, die wöchentlich durch die Zeitungen gehen, welcher Politiker wieder seinen Doktorhut einbüßt, das scheint deutlich größer zu sein als das Interesse daran, sich mal darüber Rechenschaft abzulegen, warum diese Skandale eigentlich in unserer aufgeklärten Demokratie so ein nachhaltiges Interesse finden und was sie eigentlich leisten in diesem Betrieb. Es vergeht ja wirklich keine Woche, ohne dass man in der Zeitung oder im Fernsehen erfährt, dass wieder ein Prominenter beim Plagiat erwischt wird. Erst war es Gutenberg, der seine Doktorarbeit plagiiert hat, dann Katsimakakis und die Frau Koch-Merin von der FDP und der Herr Altusmann von der CDU, und diese Kette reißt nicht ab. Und daran knüpft sich ein großes Interesse in der Medienlandschaft, und das erschöpft sich durchaus nicht in Argwohn und Verurteilung, sondern insbesondere bei der Person Gutenberg, die den Auftakt gemacht hat in dieser Reihe, hat sich ja auch Trauer, Verzweiflung eingemischt in diesen Skandal. Da wurde ja die Frage aufgeworfen, ob nicht der Herr zu Gutenberg eine geborene Führungsbegabung ist, die jetzt der Politik womöglich verloren geht, ob nicht seine edle Herkunft, seine akademische Bildung sehr für ihn sprechen und erst recht der Umstand, dass ein Mensch mit diesem Hintergrund zugleich in jedem Bierzelt zu Hause ist. Man hat erfahren, dass der Mann nicht nur Beethoven schätzt und liebt, sondern auch Deep Purple. Da hat er sich zum Abschied als Verteidigungsminister von Deep Purple einen Song vorspielen lassen. Also eine Fraktion hält diese Figur aufgrund seiner Biografie, seiner charakterlichen Eigenarten, auch aufgrund einer hübschen Frau und einer präsentablen Familie, eigentlich für eine Glanzbesetzung deutscher Politik und fragt sie, ob das nicht ein Riesenverlust ist, dass der bloß, weil er betrogen hat bei seiner Dissertation, der Politik verloren geht. Und die andere Fraktion, die mischt Zweifel in dieses Lob und ist sich unsicher, ob der am Ende doch bloß so ein gegelter Windbeutel ist, ein Selbstdarsteller ohne jede Substanz. Das sind Fragen, die das Interesse eines großen Publikums erregen, eines viel größeren Publikums, als das wir hier heute Abend versammeln konnten. Und diese Fragen gelten überhaupt nicht als abwegig. Die sind auch nicht nur ein Medienknüller, sondern diese Fragen entscheiden sogar über politische Karrieren. Und das ist zunächst einmal merkwürdig, denn der Beruf eines Politikers besteht ja darin, dass er ein gewählter Gewalthaber ist. Eine Figur, die an den Schaltstellen der Macht sitzt, wenn man hoch genug aufgestiegen ist auf der politischen Karriereleiter. Das sind Figuren, die beschließen mit ihren Mehrheiten darüber, wie hoch die Rente der alten Leute ausfällt, ob Deutschland mit oder ohne AKWs seinen Strom produziert. Die beschließen verbindlich, wie viel Mehrwertsteuer wir mit jedem Glas Bier oder Mineralwasser zahlen, erlassen also verbindliche Regeln für den ganzen Rest der Welt. Und deswegen ist es merkwürdig, dass eigentlich die größte Leidenschaft des Wahlvolkes, des Publikums, nicht da aufkeimt, wo mal betrachtet wird, was diese Leute eigentlich für ein politisches Handwerk ausüben und was sie beschließen, was ihre Taten eigentlich bedeuten für die Lebenslage eines jeden. Sondern die größte Leidenschaft kommt da auf, wo man sich den Eigenarten des Personals, seinen Befindlichkeiten, vielleicht sogar dem Familien- und Sexualleben, den Hobbys, den Freizeitvergnügungen zuwendet. Und das ist überhaupt nicht nur auf den Herrn zu Gutenberg beschränkt, auch überhaupt nicht nur auf die akademische Karriere. Zeitungen können Wochenendbeilagen mit der Frage füllen, ob die Ehe von CSU-Chef Seehofer eigentlich sein uneheliches Kind aushält, ob Sarah Wagenknecht wirklich eine amoröse Beziehung hat zu Oskar Lafontaine oder nicht. Kurzum, ein erster Fingerzeig meinerseits, das Unwichtigste wird zum Wichtigsten erklärt. Nicht das, was diese Leute in ihrem Amt an Taten abliefern und für den Rest beschließen, sondern die Befindlichkeit und das Private der Figuren, die diese Herrschaft ausüben, das rückt in den Mittelpunkt der Betrachtung. So wird sogar die Politik beurteilt, ob sie als gut oder schlecht befunden wird. Und das ist gar nicht die Verirrung einzelner Wähler, vielleicht solcher Wähler, die die Zeitung mit den dicken, fetten Buchstaben lesen, sondern das wird von allen Medien und auch von allen Parteien gepflegt, inszeniert und finanziert. Einmal in der Woche sieht man im Fernsehen Politiker eingereiht auf einer Sympathieskala, das Politbarometer. Wer hat sich im Volk welche Plus- oder Minuspunkte, welche Sympathiewerte zugezogen? Das wird nicht nur berichtet als quasi Resultat gelaufener Politik, das wird auch als Instrument von politischen Parteien eingesetzt, um eigenes politisches Personal in Wahlen gut zu positionieren. Man pflegt das Image. So ein Benehmen, das können aufgeklärte Demokraten an missliebigen Systemen, die sie nicht mögen, die sie verachten, als Personenkult kritisieren. Wenn zum Beispiel berichtet wird, dass sich die Bevölkerung in Libyen an einem Gaddafi ergötzt und in sein Beduinenzelt schaut und zuguckt, wie er sich mit seinen Bauchtanzgruppen umgibt, dass ihm deswegen die Herzen der Bevölkerung zufliegen, dann gilt sowas als abartiger Personenkult. Dass man einer Figur die Herrschaft ausübt, in diesem Fall wird sie auch noch negativ belegt mit dem Begriff Diktator, dass man einer solchen Figur überhaupt mit Zu- oder Abneigung, eben mit Emotionen und Gefühl begegnet, das gilt als unaufgeklärt. Die Demokratie hat von sich die Auffassung, so ein Gebaren, das passt nicht zu einem aufgeklärten, modernen Staatsbürger, der als Volk der wahre Souverän ist und der sich in Wahlen mit Politikern gewissermaßen sein Servicepersonal bestellt und es für sich arbeiten lässt. Das ist die Selbstinterpretation der Demokratie. So denkt sie über sich, dass sie über so einen Personenkult mit ihrer Aufgeklärtheit hinweg ist. Die Wahrheit der Demokratie ist es nicht, wie man ausweislich der täglich breitgetretenen Skandale des politischen Personals sieht. Da passt die Selbstdarstellung der Personen zu und Abneigung ihnen gegenüber Personenkult eben sehr in die politische Landschaft. Und warum das so ist in einer Staatsform, in einer Herrschaftstechnik, in einer demokratischen, warum das so ist und was das leistet, das möchte ich im Folgenden mit ein paar Argumenten beleuchten und die habe ich in zwei Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel mache ich ein paar Anmerkungen über die politischen Grundlagen dieses Personenkults, über die demokratische Art von Herrschaft, auf der so etwas blüht und gedeiht. Und in einem zweiten Kapitel will ich den Blick richten auf die Frage, wie die politischen Figuren ihre Selbstdarstellung organisieren, wie sie sich inszenieren und was sie damit leisten für die Willensbildung des Volkes, wie sie auf diese Weise das Volk hinter sich bringen. Also zum ersten Kapitel über die politischen Grundlagen dieses Personenkults. Wenn man in unsere Gesellschaft schaut, dann stellt man fest, dass es da auf der einen Seite einen ziemlichen Gleichklang gibt. Alle Menschen sind mehr oder weniger darum bemüht, sich einen Gelderwerb zu verschaffen. Die einen werden Schlosser oder Maurer, das ist die größere Hälfte. Manche sind mittelständische Unternehmen, wieder andere werden Lehrer. Und dann gibt es auch noch Politiker, die ihr Geld verdienen mit einer politischen Karriere, die nicht die schlechteste ist unter den vielen Berufen. Geld verdienen sie alle. Aber dann fällt neben der Gemeinsamkeit auch ein Unterschied ins Auge. Die gewählten Repräsentanten, die, die man Politiker nennt, die, die etwas zu sagen haben, die sind Sonderlinge. Die gewählten Repräsentanten, die kümmern sich zum Beispiel um das Ladenschlussgesetz. Die haben aber gar keinen Laden. Die formulieren ein Streikrecht, aber die wollen gar nicht streiken. Die kümmern sich sogar um Menschenrechte im Ausland, aber da wohnen die gar nicht. Und was einem an diesen Punkten auffallen kann, ist, das sind Menschen, die verdienen zwar Geld für ihre Tätigkeit, aber ihre Tätigkeit ist erkennbar ausgenommen aus dem normalen wirtschaftlichen Gelderwerb. Ihr Beruf ist Gewaltausübung. Sie bekleiden ein Amt, erlassen in diesem Amt mehr oder weniger verbindliche Regeln für den ganzen Rest der Gesellschaft. Und für diese Tätigkeit der Gewaltausübung werden sie vom Staat bezahlt. Vom Staat, der sich selber ganz ohne Scham das Gewaltmonopol dieser Gesellschaft nennt und der durch die beamteten Figuren, durch seine Staatssekretäre und Minister die Regeln und die Gesetze, nach denen sein Laden funktioniert, setzen, ausgestalten lässt. Und diese Gewalt, die da in Regelwerke gegossen wird, die ist jedem Interesse, das sich in der bürgerlichen Konkurrenz des Gelderwerbs durchschlägt, vorausgesetzt, die gibt es, die gilt immer schon, wird aber auch von denen, die sich in dieser Konkurrenz um den Gelderwerb durchschlagen wollen, gebraucht. Arbeiter zum Beispiel wollen unbedingt ein Kündigungsschutzgesetz. Sie haben Angst vor der Willkür der Unternehmer, die sie einfach heuert und feuert, wo sie doch von einem geregelten Einkommen abhängen. Vermieter zum Beispiel, die wollen ein liberales Mietrecht. Die wollen keine Beschneidung ihrer Freiheit zur Mieterhöhung im Umgang mit Mietern. Und an solchen wenigen Hinweisen merkt man, dass die freie Verfolgung der wirtschaftlichen Interessen in unserer Gesellschaft Gegensätze nach allen Seiten einschließt, sodass bei den Menschen, die als Arbeitnehmer oder als Mieter oder Vermieter, als Käufer und Verkäufer ihren Interessen nachgehen, das Bedürfnis eigen ist, dass sie Beschränkungen wollen, und zwar Beschränkungen der anderen, ihrer Kontrahenten, ihrer Konkurrenten, vor deren Freiheit und Interesse sie sich zu Recht fürchten. Sie wollen Beschränkungen, freilich nicht gegen sich, sondern gegen die anderen. Darunter fallen dann immer auch sie mit ihrem Interesse. Dass das so universell ist, dass das so sichere Sache ist, dass in all diesen Sphären des Kaufens und Verkaufens, des Mietens, Vermietens, des Arbeitens dieser Gegensatz am Werk ist, das rührt daher, dass der Staat seine ganze Gesellschaft auf das Eigentum und seine Vermehrung festgelegt hat. Alles, was es in dieser Gesellschaft gibt, an hergestellten Lebensmitteln genauso wie an Produktionsmitteln, gehört irgendwem und ist Eigentum, von dem andere ausgeschlossen sind. Eigentum trennt jedes Bedürfnis in dieser Gesellschaft vom Gegenstand seiner Befriedigung. Lebensmittel mögen reichlich vorhanden sein, vielleicht sogar überreichlich gemessen an der Zahl der Esser. Aber verfügbar sind sie deswegen noch lange nicht. Außer man verfügt über hinreichend Geld, sodass man den Eigentumsausschluss durch die Hergabe eines Äquivalents, eben Geld, überwindet. Und wenn das das Regelwerk ist in seinem harten, festen Kern, dann ist damit auch für alle anderen in der Gesellschaft ein Imperativ, ein Auftrag verbunden. Wenn man kein Geld hat, muss man sich unbedingt welches erwerben. Anders kommt man an die Gegenstände des Bedarfs, des Genusses, der Notwendigkeit nicht heran. Also, wer arm ist, muss unbedingt einen Geldbesitzer finden, den er reicher macht. Sonst kriegt er keine Anstellung und keinen Lohn. Insofern erzwingt ein Staat, der sowas verbindlich macht, das Regime des Eigentums, so etwas wie das produktive Zusammenwirken von zwei großen Klassen. Derer, die nichts haben, und solcher, die über ein Eigentum verfügen, für dessen Vermehrung sie die Habenichtse tätig werden lassen. Und es führt zu dem bekannten Paradox, dass das Wachstum einer Wirtschaft, die das Eigentum im Geld nachzählt, dass also das geldwerte Wachstum einer ganzen Gesellschaft einhergeht mit wachsender Armut. Denn wenn der Geldreichtum derer, die die Fabriken besitzen, wächst, dann tut er das umso mehr und umso besser, je weitergehender die, die dafür tätig werden müssen und ihre Leistung abliefern müssen, davon ausgeschlossen sind. Es ist klar, dass in so einer Gesellschaft Unzufriedenheit, Kritik auch an der Tagesordnung ist. Es gibt Leute, die sich über die ewige Kürzung der Rentenbezüge beschweren. Es gibt Leute, die halten Kernkraftwerke für eine unerträgliche Zumutung. Vielleicht auch die neuesten Waffenexporte nach Saudi-Arabien oder Afrika für unerträglich. Aber wenn so eine Kritik sich wirklich mal zuspitzt und rabiat wird, dann wissen Politiker dagegen ein Argument. Und das Argument heißt, wir sind gewählt. So sind sie mal einer ganzen Friedensbewegung gegenübergetreten, die Rüstung nicht haben wollte. So sind sie auch einer Anti-AKW-Bewegung gegenübergetreten. Wir sind gewählt. Und man muss ihnen in einer Hinsicht recht geben. Sie pochen damit darauf, dass sie durch Wahlen und durch das Wahlkreuz der befragten Bevölkerung den Freibrief erteilt bekommen haben, dass sie ganz nach ihrem eigenen Gutdünken durchsetzen dürfen an der Macht, was sie für notwendig halten. Und das Merkwürdige ist, das Volk, das mit diesem Argument zurückgewiesen wird, wir sind gewählt, haltet die Klappe mit eurem Einspruch. Das Volk benutzt dasselbe Argument und verehrt damit die Demokratie. Nur ist dann der Tonfall anders. Während der Politiker sagt, wir sind gewählt, also seid ruhig, sagt das Volk, die sind immerhin gewählt. Und wenn ich heute Abend zum Beispiel meine Kritik an dieser Art von Herrschaft ausübe, kann es mir gut passieren, dass mir das auch von Leuten entgegengehalten wird, die durchaus Geschädigte dieses Systems sind. Sie würden mir entgegenhalten, die sind immerhin gewählt. Und in diesen beiden Fassungen desselben Arguments liegt derselbe Irrtum begraben. Sicher, die sind gewählt und es wird nach einem Abstimmungsverfahren ein erst Regierungskörper zusammengestellt und ein Parlamentsapparat. Und dort wird wieder nach einem Abstimmungsmodus ein Gesetz verabschiedet und so fort. Ja, die sind gewählt und da wird gewählt und abgestimmt. Nur, das Verfahren, mit dem ein Zweck gültig gemacht wird, sagt überhaupt nichts über die Güte des Zwecks. Man kann auch abstimmen und sich über die größten Gemeinheiten einig werden oder Mehrheiten für sie bekommen. Der Panzerexport nach Saudi-Arabien, der vielleicht manche Menschen bewegt, ist von gewählten Vertretern durchgezogen worden. Die Rentenkürzung von gewählten Vertretern beschlossen worden und so fort. Also, dass das bloße Verfahren, mit dem in einer Demokratie die Zwecke der staatlichen Seite verbindlich gemacht werden, schon die Güte der Zwecke verbirgt, das ist ein Irrtum, das ist ein Fehler und das tut es eben auch nicht. Und deswegen stirbt ja auch die schlechte Erfahrung derer, die gewählt haben, in einer Demokratie nicht aus. Das ist an der Tagesordnung. Nur, sofern und solange die Leute dieser Art von Herrschaft, weil sie gewählt ist, prinzipiell loyal begegnen und diese Art von Herrschaft legitimieren, haben sie eine Weise gefunden, mit ihrer Unzufriedenheit umzugehen, die für die Herrschaft, von der sie sich oft genug schlecht behandelt fühlen, produktiv wird. Wie? Wenn Leute sich darüber beschweren, dass ihnen in der Finanzkrise die Rente zerschossen wird, wenn Leute sich darüber beschweren, dass ihnen vielleicht ein Endlager für atomaren Müll vor die Tür gestellt wird, dann verfallen sie nie auf den Gedanken, dass solche Art von Schädigung aus dem Staat und seinen Notwendigkeiten folgt. Dass aus der Art, wie hierzulande staatlich verbindlich gemacht, gewirtschaftet wird, mit einer gewissen Folgerichtigkeit, die erfahrenen Schädigungen sich einstellen. Ein solches Urteil wird einfach nicht ins Auge gefasst. Das wird gewissermaßen stereotyp zurückgewiesen mit dem Bekenntnis, Ordnung muss sein. Dass Staat und Ordnung überhaupt sein muss, steht fest in diesen Augen. Aber wo kommt denn dann die ganze schlechte Erfahrung her, die diesen Menschen nicht erspart bleibt? Ihrer Auffassung nach kommt alle Misslichkeit nicht durch den Staat und die Regierung zustande, sondern durch Fehler des Herrschaftspersonals oder durch Untätigkeit. Nicht der Staat selber, nicht das Regierungshandeln für sich, sondern das Personal und seine Fehler oder seine Untätigkeit werden als Grund für alle misslichen Erfahrungen dingfest gemacht. Und mit dieser falschen Erklärung ist ein Weg zur Heilung des Schadens festgelegt und ins Auge gefasst, dem die Demokratie ein großzügiges Angebot unterbreitet. Ja, wenn aus Staat und Regierung gar nicht die schlechte Erfahrung folgt, sondern aus der Regierungspartei, aus dem Personal, das die Macht ausübt, dann ist die Wahl eines anderen Personals die Lösung des Problems. Und da merkt man, in einer fertigen Demokratie kommen die Parteien und ihr Personal immer in einer Doppelrolle vor. Die sind einerseits immer Grund des Problems. Die falsche Partei, die falschen Figuren haben dieses oder jenes schlechte Ergebnis produziert. Andererseits, indem ich anderes Personal anderer Parteien wähle, ist das Problem auch schon erledigt. Das Parteipersonal ist Grund genauso wie Lösung aller Probleme. Das ist eine Herrschaftstechnik, die ist um so vieles effektiver als jede Diktatur, dass man sagen müsste, wenn das jemand erfunden hätte am Reißbrett, dann müsste man das perfide nennen. Das ist viel effektiver, so Herrschaft zu organisieren, als wie das ein Gaddafi macht oder ein Mubarak gemacht hat. Wenn die aus ihrer Machtposition des Alleinherrschers heraus festlegen, wie viel Einkommen, wie viel Land ein Mitglied in der Gesellschaft hat oder nicht hat, dann ist klar, dass sich jede Unzufriedenheit sofort gegen die Staatsspitze und damit gegen den Staat richtet. Aber wenn die Unzufriedenheit dank Herrschaft gar nicht ihr, sondern dem Personal angehängt wird und deswegen anderes Personal in die Schaltstellen der Herrschaft gewählt wird, dann hat man die Beschädigung durch die Herrschaft für die Herrschaft produktiv gemacht. Das stachelt den Willen der Leute an, sich für anderes Personal für die Besetzung der Schaltstellen zu interessieren, es in den Sattel zu hieven, zu wählen. Dieser Kunstgriff der modernen Demokratie, dieser neuzeitlichen Herrschaftsform, der hat freilich einen Preis. Und zwar einen Preis für das Personal, das die Herrschaft ausübt. In einer Demokratie nämlich, im Unterschied zu Gaddafi oder Kim und ähnlichen Figuren, in einer Demokratie sind Person und Macht, die Figur und das Amt, trennbar verbunden. Trennbar verbunden. Die politische Karriere, die kennt deswegen ein Risiko und eine Würde. Das Risiko besteht ganz schlicht darin, wer an die Macht gewählt wird, der kann abgewählt werden. Die politische Karriere schließt immer das Risiko des Karriereknicks ein. Das ist die Seite des Risikos. Und es schließt eine Bürde ein. Denn weil Person und Amt trennbar verbunden sind und die Wahl, die Identifizierung, das ins Amt hieven, erneuern muss, ist die ständige Last des regierenden Personals, sie müssen nicht nur regieren, sondern dauernd um die Gunst der Objekte von Herrschaft werben. Die unterliegen gewissermaßen einer Doppelbelastung und führen Wahlkampf nicht erst dann, wenn Wahlen sind, sondern das ist die ständige Begleitung ihres politischen Berufs und wird regelmäßig in diesen Politbarometern und in Einschätzungen, wen würden sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Wahl wäre, abgefragt, gewichtet, daraufhin betrachtet, wie man seine Strategien neu justiert und so fort. Das ist eine Herausforderung ans politische Personal, das Macht ausüben will, aber dafür eben gewählt werden muss. Und da stellen sich die Politiker, und zwar durch eine Selbstdarstellung ihrer selbst als politische Persönlichkeiten, die darauf gemünzt ist, die Willensbildung im Volk voranzubringen, das Volk hinter sich zu stellen. Und damit bin ich schon bei meinem zweiten Kapitel. Wie funktioniert das eigentlich, die Selbstdarstellung einer politischen Figur, die um die Gunst der Objekte von Herrschaft ringen muss, um ins Amt zu kommen oder im Amt zu bleiben? Wie machen die das? Wie stellt man das Volk, das man durch seine Taten immer auch schädigt, hinter sich? Die ständige Bemühung, die Leute hinter sich zu stellen, sie also von Konkurrenten abspenstig zu machen, hat natürlich ihren Höhepunkt vor oder in Wahlen. Und in solchen Sternstunden der Demokratie treten die konkurrierenden Parteien und die politischen Persönlichkeiten nicht mit konkurrierenden planwirtschaftlichen Blaupausen an, wie denn so die Gesellschaft zu regeln sei. Ein Wahlkampf wird nicht so geführt, dass der eine sagt, ich baue in der nächsten Legislaturperiode 150 Autobahnkilometer, ich baue 5000 neue Krippenplätze, ich verdopple die Seniorenheime und dazu noch wird die Lebensmittelproduktion um 20% erhöht. Und dann käme ein anderer, der sagt, er tut lieber mehr für die Kunst und die Bildung und baut weniger Autobahnen, weil der Bedarf des Volkes in die andere Richtung zielt. So wird gar nicht Wahlkampf geführt. Es wird nicht quasi mit alternativen Konzepten für die Regelung und Bedienung eines gesellschaftlichen Bedarfs argumentiert, sondern alle Parteien und Figuren wollen die Notwendigkeiten der Nation erledigen. Sie wollen sich um das Wachstum bemühen der Wirtschaft, von dem alles andere abhängt, bis hinunter zum Arbeitsplatz der Putzkolonnen, die in den Fabriken sauber machen, der Zeitarbeiter. Wachstum wollen sie voranbringen. Sie wollen zweitens, dass der Staat zu seinem Haushalt kommt und genug Geld einnimmt aus diesem Wachstum, damit er alle herrschaftlichen Aufgaben finanziert, von der Subventionierung des Airbus über die neue Sollstärke der Bundeswehr und Auslandseinsätze und dergleichen mehr. Und sie wollen eine Steuerpolitik organisieren, die diesen Notwendigkeiten gerecht wird. So treten sie an. Vielleicht eine kleine Fußnote. Ich habe die Begriffe Wachstum, Haushalt, Steuern fallen lassen. Und auch bei uns ist es ja so, dass wir auf unseren Veranstaltungen des Öfteren mal über Wachstum, Haushalt und Steuern so unsere Urteile abgeben. Aber das gilt einfach nicht als Betätigung in Sachen Politik. Wenn von Politik geredet wird in der Öffentlichkeit, obwohl auch die sich über dieselben Gegenstände äußern, über Wachstum, Haushalt, Steuern und noch anderes mehr. Politik gilt eigentlich nur als das zutreffende Etikett für die Sphäre, wo man diese Gegenstände als anerkannte Voraussetzung seines Tuns nimmt. Wenn ich über dieses Zeug rede, heißt das nicht Politik. Wenn der Schäuble darüber redet, schon. Und wo liegt eigentlich der Unterschied? Nicht in der Sache, nicht im Urteil, auch wenn es differierende Urteile sind, sondern im Standpunkt zur Sache. Wenn man einem anderen nachsagt, der ist in die Politik gegangen, dann will man eben das sagen. Der betritt eine Sphäre, die sich anerkennend, fördernd um diese Belange kümmert. Politiker argumentieren also nie in diesem Sinne für Wachstum, für Haushalt und den Nutzen ihrer Bürger. Die beweisen nicht, dass das für sie gut ist, was sie da organisieren. Umgekehrt, die argumentieren mit Wachstum und Haushalt. Die sagen den Leuten nicht Wachstum, ich zeig dir mal, warum das für dich gut ist. Umgekehrt, mit Wachstum argumentieren sie und sagen, wenn das notwendig ist, weil du davon abhängst, dann folgt daraus, dass du auf Lohn verzichten musst und eine Rentenkürzung auch nicht vermeidbar ist. Die Notwendigkeiten, die sie den Leuten jetzt vorbuchstabieren, die stellen sich ein, aber auch nur dann ein, wenn das, was sie da bewirtschaften, den Wachstum, das Haushalt, das Wachstum, den Haushalt und die Steuern, die anerkannte Voraussetzung ist, aus der sich ihre Forderungen quasi wie selbstverständlich herleiten. Dieses Verfahren eint alle Politiker. Alle wollen sie das Wachstum voranbringen und den Haushalt in Schwung bringen. Die Notwendigkeiten der Nation eben durchsetzen unter Inanspruchnahme der Leute und gegen sie. Bloß, diese Einigkeit hat einen gewaltigen Haken. Alle wollen sie dasselbe, aber dafür wollen sie gewählt werden. Und wenn man gewählt werden will, muss man Unterschiede präsentieren. Wo sind aber die Unterschiede, wenn alle dasselbe wollen? Ein Zweifel, der mittlerweile an jeder Talkshow nagt, wenn man da hört, dass so richtige Kontroversen nicht aufkommen wollen, weil die Parteien sich immer mehr angleichen. Ja, was haben Sie da entdeckt? Dass die großen programmatischen Unterschiede, die man vielleicht im Sozialkundeunterricht mal gehört hat, die die Parteien unterscheiden, einfach nicht existieren. Sie wollen dasselbe, die Notwendigkeiten der Nation, aber müssen doch, weil sie gewählt werden wollen, einen Unterschied präsentieren, sodass in der Wahl überhaupt unterschieden werden kann, wem man den Zuschlag gibt. Wie kriegt man auf Basis dieser Gleichheit den Unterschied her? Ebenso, dass die politischen Konkurrenten sagen, wir machen dasselbe wie der andere, aber besser als der andere. Das war zum ersten Mal in aller Deutlichkeit von diesem Schröder, Gerhard Schröder, dem alten Kanzler, in die Runde geworfen, als er zu seiner ersten Kanzlerwahl angetreten ist. Da hat er nämlich diesen Slogan kreiert. Wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen. Das wird der Unterschied. Die Figur, die gegen die Konkurrenten antritt, muss zeigen, der Bessere oder der Beste fürs Amt zu sein. Es muss also die Eignung für die Herrschaft, um die er sich bewirbt, personifiziert werden. Er muss sich als Person darstellen, als einer, der das, die Herrschaft in diesem Staat zum Gelingen des Ganzen auszuüben, kann, und zwar besser kann als der andere. Das ist, was der Titel der Veranstaltung Charaktermaske nennt. Der ist von manchen als sperrig oder erklärungsbedürftig aufgefasst worden. Das aber ist das Gemeinte. Dass konkurrierende Figuren um die Macht, die dasselbe wollen, ihre Unterschiede daraus beziehen und dem Wähler präsentieren, dass sie sich als die bessere Persönlichkeit, die für die Herrschaft geeignet ist, präsentieren, dass sie ihren ganzen Charakter, mit dem sie sich als Person in die Öffentlichkeit stellen, überhaupt daraus herleiten, dass das das Passende ist, was zu diesem Amt gehört, in das sie streben. Sie machen sich als Mensch, als Figur zu einem Abziehbild der Erfordernisse eines Amtes, in das sie rein wollen. Die Selbstdarstellung der Personen ist deswegen das Hauptmetier, mit dem diese Burschen sich täglich abgeben und das im Wahlkampf seinen Höhepunkt einnimmt. Und es hat sogar, selbst in der Öffentlichkeit entdeckt und so besprochen, Kriterien. Politiker, die sich als Charaktermaske des Amtes präsentieren, die ihre Selbstdarstellung pflegen, als quasi der geborene Kanzler, der geborene Minister, die beweisen, dass sie erstens Sachkompetenz haben, dass sie zweitens Führungsqualität verkörpern, dass sie drittens Glaubwürdigkeit repräsentieren und am Ende viertens darüber einfach sympathisch sind. Und diese Begriffe, die kann man mal für einen Moment auf den Prüfstand stellen, um daran zu entdecken, wie man in einer Demokratie ein geschädigtes Wahlvolk hinter die Figuren stellt, die das Amt ergattern wollen, das die Leute schädigt. Sachkompetenz. Was ist es eigentlich? Die CDU sagt zum Beispiel, Wirtschaftskompetenz ist die Domäne der Christdemokraten. Und die Umweltkompetenz gehört vielleicht den Grünen und die Sozialkompetenz vielleicht der SPD. Was heißt das eigentlich? Die Wirtschaftskompetenz ist die Domäne der CDU. Soll das heißen, wir in der CDU können erklären, wie eigentlich eine degressive Abschreibung funktioniert oder was ein Credit Default Swap ist? Ist das gemeint? Da hätte ich sofort Zweifel, dass das überhaupt das Gemeinte sein kann, denn das kann man jeden BWLer fragen oder irgendeinen Banker und die gibt es in jeder Partei als Sachverstand. Also dass da dieser Unterschied bezeichnet sein soll, gewissermaßen ein Wissensvorsprung, kann gar nicht vorliegen. Einer, der sagt, Wirtschaftskompetenz ist unsere Domäne, der zeigt auf das Feld der Kompetenz, will aber gar nicht über das Feld reden, sondern über sich. Der will sagen, wir können was, was anderen fehlt. Wenn die Claudia Roth, dieser Wonnekrapfen von den Grünen, sich in eine Talkshow setzt, dann sagt die in jeder Talkshow, wir stehen für Inhalte. Wisst ihr, was an dem Satz interessant ist? Dass er nicht über das Objekt weiterredet, sondern über das Subjekt. Wir stehen für Inhalte. Jetzt richtet man das Hörorgan auf und denkt, jetzt kommen die Inhalte. Aber dann hat man den Satz missverstanden. Sie hat nämlich das Subjekt unterstrichen und sagt, wir stehen für Inhalte, heißt implizit, die anderen bloß für Personen, die sich an die Tröge der Macht drängen. Das ist sowas wie die Wahrheit als Mittel der Heuchelei. Natürlich geht jeder deswegen aufs Podest und will sich wählen lassen, weil er ins Amt drängt, weil er an die Macht will. Das spricht sie aus, freilich versehen mit der Heuchelei, dass sie sagt, das sei das Privileg der anderen, das bei ihnen nichts verloren hat. Führungsqualität. Die Kanzlerin, erfahren wir in der Zeitung, ist entschlossen und unbeirrbar in ihrem Kurs. Und manche, die das nicht so gutieren, sind der Auffassung, sie fährt eher einen Zickzackkurs. Die Kanzlerin wäre aber nur dann eine gute Kanzlerin, wenn sie entschlossen und unbeirrbar ihren Kurs fährt. Warum eigentlich? Es hat sie gerade unter vielen Windungen und Wendungen einen AKW-Ausstieg, einen Atomausstieg beschlossen, über den wir beim letzten Mal hier ausführlich gehandelt haben. Man kann ums Verrecken von dieser Frau nicht das Argument hören, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich geirrt, ich habe gestern noch gedacht, Kernkraftwerke sind sicher. Jetzt schaue ich nach Fukushima und sehe, die sind unsicher. Das wäre zwar alles auch wieder ein wenig gelogen, aber dieses Argument wird man nicht hören. Da würde eine Führungsfigur über sich sagen, sie hat geirrt und korrigiert sich. Stattdessen heißt die Devise, nicht Merkel hat sich geändert, sondern die Lage hat sich geändert. Fukushima ist eine Zäsur. Merkel macht, was sie immer macht. Verantwortliche Politik. Bloß die Lage hat sich geändert und deswegen sieht heute verantwortliche Politik anders aus. Denkt mal, was das für eine Betrachtung ist, so über eine Führungsperson nachzudenken und zu reden. Man sagt, unbeirrbar an etwas festhalten ist so etwas wie ein Gütesiegel. So etwas braucht ein echter Führer. Das muss der verkörpern als Charakter. So etwas sagt man. Bloß, stimmt denn das überhaupt? Ist denn unbeirrbar wirklich ein Gütesiegel? Wenn ein Schulbub unbeirrbar an seinem Lehrsatz festhält, 2 plus 2 ist 5, dann würde der sich nie ein Lob einfangen, auch bei fester Entschlossenheit nicht. Das ist Unsinn zu sagen, unbeirrbar ist ein Gütesiegel, das ist kontrafaktisch. Man kann auch am Falschen unbeirrt festhalten. Beim Führungspersonal gilt so etwas als ein Gütesiegel. Wo kommt das her? Weil jeder daran denkt, dass in einer Demokratie Führungsaufgaben zu übernehmen bedeutet, staatliche Notwendigkeiten gegen viele Widerstände und geschädigte Interessen, denen das nicht schmeckt, durchkämpfen zu müssen. Dass man also den Mumm haben muss, das Kreuz haben muss, sich gegen die Widerstände durchzusetzen, nicht umzukippen, unbeirrbar am Kurs festzuhalten. Weil das Durchsetzung von staatlichen Regeln gegen immer auch geschädigte Interessengruppen in der Gesellschaft ist. Deswegen zieht sich eine Führungsfigur dieses Lob unbeirrbar zu, das ansonsten, wenn man einmal von diesem Feld absieht, überhaupt nicht verdient, dass man das als Pluspunkt ausspricht. Bei denen ist es aber einer. Nicht umkippen, nicht populistischem Drängen nachgeben, Härte zeigen, nicht umfallen. Und das wollen sie als Führungsfigur verkörpern. Und damit es vor dem Volk glaubhaft verkörpert wird, holen die sich Public Relations Berater ins Haus, die ihnen erklären, wie man zum Beispiel öffentliche Auftritte absolviert. Auch sowas kann man, wenn man am Wochenende mal nichts Besseres zu tun hat und in die Wochenendbeilage der SZ schaut, nachlesen. Die holen sich PR-Agenturen ins Haus, die Politikern sagen, Erfolgsfiguren lassen sich nur fotografieren, wenn sie Treppen raufgehen, nie wenn sie runtergehen. Ein Führungspersonal geht immer vorweg, nicht hinterher, ist immer auf dem Aufstieg, nie auf dem Abstieg. Bis hin zu diesen lächerlichen Fotos auf der Titelseite, wenn zwei Staatschefs sich besuchen, dass immer zwei Zeigefinger auf dem Foto rumfuchteln, weil immer jeder dem anderen die Richtung weisen will. Nicht derjenige sein will, dem sie gewiesen wird. Da wäre man passiv, da wäre man Objekt. Man will aber führen, tonangebend sein. An der Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs zu den Promotionen und Plagiaten, die den Ausgang ausgemacht haben. Woher kommt eigentlich der Ehrgeiz von Politikern, dass sie unbedingt einen akademischen Kopfschmuck brauchen? Wo kommt das her? Die wollen doch Minister werden oder Kanzler. Warum muss denn der Doktor hervorstehen? Das hat schon seine Richtigkeit, aber dazu muss ich ein bisschen ausholen. Die Welt der Berufe ist eine Welt hierarchischer Positionen in dieser Gesellschaft. Und die wird im Großen und Ganzen unterschieden nach Masse und Elite. Ganz viele Menschen treiben sich in dem Umfeld Arbeiter, Angestellter herum. Dann gibt es noch das Lehrpersonal, Unternehmer, Anwälte, gehobene Funktionen, Personalchefs, Politiker, Masse und Elite. Das grobe Raster einer Hierarchie der gesellschaftlichen Berufe. Und über den Zugang in diese Berufshierarchie entscheidet ein Bildungszertifikat. Je nachdem, wie weit man es in einer vorgeschalteten Bildungshierarchie des gegliederten Schulwesens gebracht hat, welches Zertifikat man hat, Volksschule, Abitur, Uniabschluss, daran entscheidet sich, in welcher dieser beruflichen Hierarchieebenen man als Konkurrenz überhaupt zugelassen ist. Man bewirbt sich nicht als Volksschulabgänger um den Vorstandsposten bei der Deutschen Bank. Das tut man. Die Bildungshierarchie ist ein Mittel, die Konkurrenten auf eine vorgefertigte, vorgefundene, vorausgesetzte berufliche Hierarchie zu verteilen. Die entsteht nicht, diese berufliche Hierarchie, durch unterschiedliche Bildungsabschlüsse. Die ist festgelegt durch den Bedarf der Kapitalisten an Führungspersonal, an Bandarbeitern, an Putzfrauen. Die Bildungshierarchie ist lediglich das Mittel, auf die vorausgesetzte berufliche Hierarchie zu verteilen. Die Ideologie aber, mit der darüber gedacht wird in der bürgerlichen Welt, dreht das Verhältnis um. Weil die Bildungshierarchie, eben der Schulweg und die Karriere, die man da absolviert, schon rein zeitlich dem Eintritt in die berufliche Hierarchie vorausgeht, wird gedacht, am Bildungszertifikat, am Schulabschluss, letztlich an der geistigen Fähigkeit entscheidet sich, was aus einem wird. Und dann ist am Ende jede gehobene Position im Kommerz oder im staatlichen Beamtenapparat darüber legitimiert, dass man sagt, einer, der etwas kann und auf dem Kasten hat, aus dem wird auch was Gutes, der hat auch einen gehobenen Posten. Weil das so ist, weil es diese Legitimation gibt, einer beruflichen Hierarchieposition durch ein Bildungsniveau zu legitimieren und zu rechtfertigen. Deswegen gibt es auch die Umkehrung. Wenn jemand aus ganz anderen Gründen in eine gehobene Position reingerutscht ist, vielleicht kennt er Seilschaften in der CSU und wird deswegen Oberbürgermeister. Vielleicht hat sie zur rechten Zeit mit dem rechten Ministerialdirigenten geschlafen und wird aufgestellt bei der Wahl und wird Bildungsminister. Solche Leute verschlägt es auch in gehobene Positionen. Dann stellt sich das Bedürfnis ein, dass ein entsprechendes Bildungszertifikat nachgereicht werden soll. Die Legitimation einer Führungsposition, die man ganz anders als über den Bildungsweg erworben hat, wird hier zum ganzen Ausbildungsgrund und zum Grund für den Erwerb eines Doktors, weil in dieser Gesellschaft üblich ist, eine gehobene Position durch Bildung zu legitimieren und zu rechtfertigen. Wenn also Kazimakakis oder der Gutenberg durch seine Noblesse in ein gehobenes Amt reingerutscht ist, dann muss deswegen ein Doktortitel nachgereicht werden, weil in der Gesellschaft die Legitimation der gehobenen Position durch Bildung das Übliche ist. Und dann gibt es zwei Wege. Entweder, und das ist der übliche, und dafür gibt es auch einen Markt, der nennt sich Dissertationsberatung, man kauft sich seinen Doktor, man lässt ihn sich schreiben, das kostet so 20.000, 30.000 Euro, wie man hört. Dieser Weg hat einen Haken. Man hat nämlich ab sofort einen Mitwisser. Den kann man natürlich vermeiden, aber der Preis ist, jetzt muss man selber machen. Und wenn das flott gehen soll, weil man an Wissenschaft außer an der legitimatorischen Funktion des Abschlusses ohnehin kein Interesse hat, dann arbeitet man eben mit Textbausteinen, so wie es die getan haben, die jetzt aufhören. Das wäre eigentlich schon das ganze Ergebnis und das, was über diese Affäre zu berichten wäre, gäbe es jetzt nicht noch die albernsten Knöpfe in dieser Gesellschaft, die sich auf Internetseiten wie Vroniplug oder Gutenplug organisieren und Suchmaschinen anwerfen, um von diesen Idioten Plagiate ausfindig zu machen. Das nenne ich ein albernes Interesse. Nicht, weil ich die wissenschaftliche Leistung von diesen Typen da in irgendeiner Hinsicht gut oder verteidigenswert fände, sondern weil das an die Politik einen Maßstab anlegt, der ihr gänzlich äußerlich ist. Es ist absurd, einen Machthaber daraufhin zu befragen, ob er schlau ist. Man braucht nicht, um die Personalstärke der Bundeswehr um 20% zu kürzen und zu beschließen, dass mehr Gerätschaften statt Personal her müssen. Eine akademische Bildung. Man braucht nicht, wenn man als Arbeitsminister die Rente kürzt, eine wissenschaftliche Großtat, aus der sich das herleistet. Das sind Beschlüsse, die Kraft und Gültigkeit besitzen. Und was da zu rechnen ist, das wird von denen gerechnet, die im unteren Stab mit ihren Computern den Sachverstand beiliefern. Das ist albern. Ausgerechnet einer Figur, die ihre ganze Tätigkeit durch den Gebrauch eines Amtes, das Macht verkörpert, vollführt, mit dem Maßstab der Wissenschaftlichkeit zu kommen. Nochmal ganz abgesehen davon, was eigentlich im bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb wissenschaftlich bedeutet. Aber dieses Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Dass aber sowas gemacht wird, dass man den Politikern mit ihren Doktorhüten hinterhersteigt und nachbohrt, ist der wirklich echt oder beruht der auf Vortäuschung falscher Tatsachen? Ist die Arbeit eigene Leistung oder ein Plagiat? Das knüpft an die dritte Kategorie, die ich jetzt noch kurz erläutern will, die Glaubwürdigkeit. Ich hatte gesagt, die Selbstdarstellung dieser Figuren, die sich um das Amt bewerben, die folgt gewissen Kriterien. Sachkompetenz, Führungsqualität, jetzt komme ich zum dritten, Glaubwürdigkeit. Jeder weiß, das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann, ist, dass seine Glaubwürdigkeit beschädigt wird. Ein dickes Pfund ist, mit dem er wuchern kann, bewiesene Glaubwürdigkeit. Was ist das eigentlich? Im normalen Leben wäre das etwa Folgendes. Der Schorsch fragt mich, ob ich ihm mein Auto leihen kann und ein Geld dazu. Und dann sage ich, Schorsch, geh vorsichtig damit um, fahr keine Beulen rein und ich leihe ihm mein Auto und gebe ihm das Geld. Und der Schorsch sagt, mach dir keine Sorgen, ich gebe dir beides zurück. Und das macht er dann auch. Und dann denke ich mir über den Schorsch, der sagt, was er tut, der tut, was er sagt, auf den ist Verlass. Der ist glaubwürdig. Dann wäre im normalen Menschen Glaubwürdigkeit oder erworbenes Vertrauen, die Folge verlässlichen Tuns. Die Folge verlässlichen Tuns. Deswegen hat er mein Vertrauen erworben. In der Politik ist es ganz anders. In der Politik ist Glaubwürdigkeit eine selbstständige Qualität, die eigens hergestellt wird. Man hört zum Beispiel von Politikern, dass sie sagen, sie müssen Vertrauen aufbauen, damit sie gegenüber dem Wähler punkten. Oder sie sagen, sie müssen verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Das ist der selbstständige Gegenstand und Stoff, um den sich bemüht wird. Wie geht das? Die junge Familienministerin, die jetzt seit einiger Zeit im Amt ist, ist Familienministerin und möchte sich darstellen in der Nation als ideelle Gesamtmutter, die den Familien und ihren Sorgen und Nöten zugetan ist. Die Frau hat es offenbar als Mangel empfunden, dass sie a. nicht verheiratet ist, b. kein Kind hat, c. also eigentlich ohne Familie dasteht. Das hat sie ruckzuck nachgeholt. Sie hat ihren Staatssekretär geheiratet, ganz schnell ein Kind gemacht, jetzt ist sie Familie. Und die Zeitungen wissen, das hat ihre Glaubwürdigkeit gehoben. Wenn aber einer in der Bundespressekonferenz den Wert der Familie beschwört und hinterher im Puff gesehen wird und zufällig ist ein Fotograf dabei gewesen, dann hat das die Glaubwürdigkeit beschädigt. Noch ein Beispiel. Der Umweltminister Röttgen hat sich groß herausgestellt als Konstrukteur der Energiewende. Er will verantwortlich sein für die Abschaltung der AKWs in 20 Jahren und für die Einführung erneuerbarer Energien. Es gibt ein langes zähes Ringen im Kanzleramt, so hat man gelesen, und nachts um halb eins, kommt der Mann mit Ringen unter den Augen aus dem Kanzleramt, lässt seinen 8-Zylinder BMW samt Fahrer in der Ecke stehen, schwingt sich auf ein Fahrrad. Und überhaupt nicht zufällig, ganz anders als im Puff, sind jetzt hunderte von Fotografen dabei und das knipsen sie. Und was erfährt man am nächsten Tag in der Zeitung? Dieser Mann hat eine glaubwürdige Vorstellung abgeliefert. Was ist die Klammer dieser drei Episoden? Was ist da Glaubwürdigkeit und inwiefern kommt das der politischen Figur zu Pass und führt zu einer gewissen Bonität in den Augen des Wahlvolks? Das Prinzip ist, dass diese politische Figur von sich demonstrativ zeigt, Reden und Handeln decken sich bei mir. Wenn ich Familie sage, gehe ich nicht in den Puff, lass mich zumindest nicht erwischen. Wenn ich Energiewende sage, fahre ich keinen 8-Zylinder, sondern Fahrrad. Reden und Handeln decken sich. Auch das wieder ein Kriterium, von dem man sagen muss, so übermäßig vernünftig ist es nicht. Man kann sich ja auch offen und ehrlich zu Gemeinheiten bekennen. Ja, ihr kennt ja diesen Witz. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, sagte der Mörder. Diesen Tag überleben Sie nicht. Das ist extrem glaubwürdig, wenn er zuschlägt. Aber das Prinzip selber steht doch gar nicht für Bonität. In der politischen Arena ist es aber so. Die Glaubwürdigkeit, die diese Leute verkörpern wollen, soll dem Wahlvolk sagen, die Notwendigkeiten des Amtes, für die ich einstehe, für die ich mich wählen lassen will, die Familie zu bewirtschaften, die Energie für die Nation voranzubringen und so fort. Diese Notwendigkeiten des Amtes, die sind an mir dran, wie eine nicht abstreifbare Qualität der Person, die ich verkörpere, nicht bloß, wenn ich auf meinem Amtssessel sitze, sondern auch, wenn ich als Privatier mit dem Fahrrad heimfahre. Oder daheim mit meiner Familie am Kaffeetisch sitze. Und weil das so ist, weil quasi das, was ich ex cathedra im Amt verkünde und verkörpere, als Eigenschaft meiner Person bis in meine Privatheit hinein an mir herumtrage, deswegen bin ich die passende Figur. Das ist das Bindeglied dafür, Glaubwürdigkeit. dass eigentlich Lebenssphären, die völlig extern stehen zum politischen Handwerk, in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Nichts ist an einem Politiker interessanter als sein Familienleben, seine sportlichen Aktivitäten. Wo verbringen die ihren Urlaub? Will jeder wissen. Tun sie Wandern oder Radfahren oder Bogenschießen? Welche Hobbys haben sie? Was machen sie in der Freizeit? Das Interesse fürs Menschliche und Private nimmt da einen wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Stellenwert ein. Warum wird immer gefilmt, wenn Gutenberg oder Stoiber zum Nockerberg gehen, zu diesem Der Blecken oder wie das bei euch heißt, und über Witze lachen, die über sie gemacht werden? Warum wird es mit großen Kameras festgehalten, dass sie einen Maßkrug Bier in der Hand haben und eigentlich nur das tun, was Millionen anderer Leute auch tun? Das Erste, was einem an dieser Übung auffallen kann, ist, euch und mir würde keine Kamera hinterhersteigen, wenn wir eine Maß Bier trinken. Dass man das aber bei einem Gutenberg oder Seehofer tut, rührt daher, dass man da das menschlich allzu menschliche eben nicht an einem normalen Menschen, sondern an einer Führungsfigur entdecken möchte. Nur deswegen gehen dort die Kamera hin, weil es nicht ein gewöhnlicher Mensch ist, sondern ein Amtsträger. Warum setzt sich ein Amtsträger in ein Bierzelt und hebt einen Maßkrug Bier und trinkt? Die Botschaft, die der sagen will, die kann jeder Pressefritze aufschreiben. Und jeder Leser versteht sie auch. Der will sagen, ich bin einer von euch. Und damit ich nicht missverstanden werde, meine Kritik daran ist nicht, dass sich die Bonzen verstellen und mal zu einem Bier greifen, obwohl sie viel lieber Wein saufen. Dass sie auf einem Volksfest mal eine Erbsensuppe löffeln, obwohl sie ansonsten nur in Sternerestaurants verkehren. Das ist nicht meine Kritik. Das mag zwar auch noch vorliegen, aber muss es gar nicht. Der Schröder hat wahrscheinlich wirklich gern Currywurst gegessen. Meine Kritik setzt ganz woanders ein. Indem sie so eine stinknormale Verrichtung wie ein Bier zu trinken zelebrieren, bieten sie dem Volk eine verlogene Fiktion an. Sie tun nämlich so, dass sie sagen, indem wir alle gemeinsam hier ein Bier trinken, verkehren wir miteinander von gleich zu gleich. Und deswegen erhebe ich mich zu Recht über euch. Das will gesagt sein. Ich bin einer von euch und deswegen stehe ich zu Recht über euch. Das ist ein Betrug, der gar nicht als solcher gilt, weil das Volk genau nach diesem Betrug verlangt. Jedes Volk, jeder normale Mensch, der die Zeitung liest vom Nockerberg oder vom Oktoberfest, will nämlich einen volkstümlichen, aber echten Führer. Einen volkstümlichen, aber echten Führer. Das Volk will beides in Einheit. Es will die Identität von oben und unten. Es will, dass der Führer und das geführte Volk aus demselben Holz, aus derselben Krippe kommen und aus demselben Trog saufen, einerseits. Aber nur deswegen, weil sich dieser eine dadurch dazu qualifiziert, über den anderen zu stehen und Führer zu sein. Denk mal, ich komme also originär aus dem Ruhrpott, welche verlogenen Inszenierungen dafür gepflegt werden. Als die Zechen noch zahlreich waren, war das üblich im Ruhrpott, dass die Ministerpräsidenten mit den Kumpels in den Zechenschacht einfahren. Dann kommen sie an mit ihrem Zweireiher und ihrer Krawatte, ziehen sich die weiße Arbeitskluft der Bergleute über und sie werden mit dem Kohlenstaub eingeschmiert. So lassen sie sich ablichten. Dann fahren sie in die Grube, dann kommen sie wieder hoch. Und jeder weiß, ja, das machen die, damit sie aussehen wie einer von der. Aber wird der Stoffel hinterher so in sein Amt marschieren, würden sie ihm alle den Vogel zeigen. Weil sie wissen, das ist Verkleidung, eine Demonstration, mit der gerechtfertigt wird, dass weil er so ist wie die anderen, zu Recht über ihnen steht. Das Volk will eben beides. volkstümliche, aber echte Führer. Und echte Führer, wisst ihr, was das für welche sind? Echte Führer, die können zuhören, aber auch auf den Tisch hauen. Die stehen über den Dingen, aber die heben nie ab. Die sind von höherer Bildung, aber die vergessen ums Verrecken nicht ihre einfachen Wurzeln. Und die Klammer von diesen Kategorien ist die Identität von oben und unten. Die Identität des Herrschers mit seinem Volk wird beschworen, um die Differenz zu legitimieren. Der steht zu Recht über dem Rest. Klar, dass dieses Bemühen um Selbstdarstellung die Eignung der Person als Grund für den legitimen Erwerb des Amtes darlegen will. Deswegen wird ja die Qualität der Person, ich bin ein geborener Führer, in Szene gesetzt. Bloß, es ist ja gar nicht so, dass jemand der geborene Führer ist und dass die Selbstdarstellung der Person automatisch das Amt nach sich zieht. Das will schon noch durch eine wirklich gewonnene Wahl beglaubigt sein. Der wirklich eintretende Erfolg gibt eigentlich erst den gewünschten Schluss her, dass diese Figur alle Eigenschaften verkörpert, die sie von sich behauptet hat. Insofern sind die Retrospektiven immer interessant. Wann sagt man das mit dem geborenen Führer über einen Menschen? Das geht nie vorwärts, immer rückwärts. Das geht nicht so, dass man ein Kamerateam in den Sandkasten schaut und sagt, der Kleine da, das ist ein geborener Führer, so wie der mit seinem Teufelchen hantiert. Aus dem wird mal ein Kanzler. So geht es nicht. Es geht immer rückwärts, umgekehrt. Wenn einer mal Kanzler geworden ist und ihm die Kanzlerwahl zugute gehalten wird als Wirkung, als legitimer Erfolg von persönlichen Eigenschaften, die er an sich hat, ja, dann klingt es glaubhaft, ihn im Sandkasten zu zeigen, wie er dort schon mit seinesgleichen im zarten Kindesalter umgegangen ist, als sei er ein geborener Führer. Ob und wie sehr also einer als Macher letztlich gilt, der so etwas von sich behauptet, entscheidet sich nicht an der Behauptung, sondern am Erfolg der Wahl. Und insofern bewegt sich das ganze Selbstdarstellungsprozedere in einem gewissen Zirkel. Gehabter Erfolg, einmal eingefahrener Erfolg durch eine Wahl, ist das beste Mittel für künftigen Erfolg. Da hat man nämlich die Eignung der Person schon glaubhaft gemacht, nicht bloß durch die Selbstdarstellung an sich, sondern durch das Amt, das man ergattert hat. Und nur deswegen gibt's das bei uns. Den Kanzlerbonus, das ist ja auch eine Merkwürdigkeit, nicht? Dass man bei Wahlen sagt, der Kanzler ist, tritt immer mit einem gewissen Bonus in die Wahl ein. Der hat immer schon einen gewissen Vorsprung vor dem Rest seiner Mitbewerber. Warum eigentlich? Warum sagen Sie nicht, naja, ein Kanzler hat schlechte Karten, der hat schon so vielen Leuten auf die Füße getreten, den will doch kein Schwanz mehr sehen. Nein, die sagen umgekehrt. Der Kanzler hat einen Bonus. Und warum? Eben deswegen. Dem wird zugute gehalten, dass der Besitz des Amtes, das er bekleidet, beglaubigt, was der ganze Rest der Konkurrenten immerfort über sich behaupten muss, aber so schwer beweisen kann. Man selbst sei die Personifizierung eines Herrschers. Das beweisen sie unablässig von sich oder behaupten sie unablässig von sich, Verkörperungen zu sein von Sachkompetenz, Führungsqualität und Glaubwürdigkeit. Und am Ende ziehen sich alle Kriterien in einem einzigen zusammen: Sympathie. Der Wähler, das betrachtende Volk, schaut in die Landschaft der politischen Alpha-Tiere, wie sie genannt werden, und sagt, den oder die mag ich. Von dem oder der würde ich mich gern regieren lassen. Und diesen banalen Seufzer den muss man mal würdigen, weil ihm eine große Leistung innewohnt. Die Herrschaft, die in einem Rechtsstaat gilt und durch ein Regelwerk verbindlich gemacht wird, die ist unpersönlicher Natur. Die Gesetze werden nicht gemacht für Fritz oder Franz, sondern die gelten für die gesamte Gesellschaft und betreffen das Eigentum, das Geld, die Mehrwertsteuer und vieles andere mehr. Die sind unpersönlich. Die gelten auch dann, wenn die Personen, die sie einmal beschlossen haben, längst aus dem Amt sind oder unter der Grasnarbe sind, wenn nicht andere anderes beschlossen haben. Die Herrschaft gilt Notwendigkeiten und das Regelwerk ist unpersönlich. Person und Amt sind trennbar verbunden. Aber mit dem Standpunkt, ich wähle das Personal oder ich will das Personal, das ich mag, wird diese unpersönliche Herrschaft in ein persönliches Verhältnis zum Herrschaftspersonal überführt. Die Zustimmung, die eigentlich dem ganzen Rechtsstaat und seinem Regelwerk gilt, wird ausgeführt durch eine Sympathiebekundung gegenüber den Personen, die diese Macht ausüben. Das ist die erste große Leistung, die diesem Personenkult innewohnt. Es wird eine Identität von oben und unten, von Herrschaft und Beherrschten gestiftet durch Sympathien gegenüber Figuren. Nicht, dass das für sich eine Besonderheit der Demokratie wäre. Das war schon bei Kaiserin Sisi so und das ist auch bei Gaddafi so. Auch Diktatoren oder Alleinherrscher werden gemocht. Aber in der Demokratie ist die Sympathie wirksames Auswahlkriterium bei der Konkurrenz um Macht. An der Sympathie, die einem Kandidaten zugeteilt wird oder vorenthalten wird, entscheidet sich sein Zugriff aufs Amt. Und daher werden die Sympathiewerte der Politiker nicht bloß als quasi ergebnisgelaufener Politik dauernd gemessen, sondern es wird umgekehrt von der Politik darauf Wert gelegt, an diesen Sympathiewerten zu arbeiten, um den Zugriff auf die Macht und auf neue Positionen zu befestigen. Politbarometer, Public Relations Agenturen, die beraten, ob man mit großer oder kleiner Brille, mit Vollbart oder ohne Bart besser ankommt beim Publikum, sind deswegen in diesen Kreisen üblich. Freilich will ich nicht verschweigen, dass es an diesem Zirkus der Selbstdarstellung in der Demokratie auch eine Kritik gibt in der Demokratie von demokratischen, mündigen Bürgern und Journalisten. Es gibt nämlich an diesem Verfahren die Kritik, das sei genauso niveaulos wie die Waschmittelwerbung. Dass da Geschmacksurteile zum Zug kommen, ob eine Frau oder ein Minister etwas hermacht, überhaupt oder beim anderen Geschlecht, dass da niedere Instinkte angesprochen werden, nur um Stimmen einzuheimsen. So wird eine Kritik geübt an dem Verfahren der Selbstdarstellung. Und dieser Kritik möchte ich sagen, die ist noch blöder als die Selbstdarstellung selbst. Denn diese Kritik sagt ja immerhin, nicht, dass da jemand dazu aufgerufen ist, andere Leute zu ermächtigen, über ihn und sein Leben künftig verbindlich zu entscheiden. Nicht das sei der Skandal, sondern das niedere Bewusstsein, mit dem der Wähler das tut. Der wirkliche Skandal ist, dass mit der Wahl der Wähler dem Gewählten einen Persilschein ausstellt. Du kannst in den nächsten 4 Jahren über mich herrschen, ohne Festlegungen, die ich dir machen könnte. Ich vertraue dir Macht über mich an und bin damit dein Objekt. Das wäre die Unvernunft des Wahlaktes und nicht das niedere Bewusstsein, dass dabei noch das Emotionale vielleicht auch noch das Erotische oder sonstige geschmackliche Verirrungen des Wählers ins Spiel kämen und ausgenutzt würden. Mal umgekehrt gesagt, würde der Wähler tun, was solche Kritiker von ihm verlangen, dann könnte er kein Wähler mehr sein. Einer, der sich wirklich auf den Standpunkt stellt, der von ihm verlangt wird. Betrachte doch mal rationell die Politik, ihre Taten, ihre Wirkungen in Bezug auf dich und dein Interesse und dein Leben. Der könnte nicht mehr Wähler sein, sondern der müsste sagen, Herrschaft ist schon für sich der erste Skandal in dieser Welt. Dass sich das auch noch Gewaltmonopol nennt, spricht doch Bände. Herrschaft bedeutet immer, auch wenn ich noch gar nicht ins Detail gehe, dass die oben etwas machen und etwas verlangen von denen unten, dass die auf sich gestellt nie machen würden. Nur deswegen muss man sie ja zwingen und Herrschaft über sie ausüben. Die rationelle Betrachtung, die also der aufgeklärte Demokrat statt der niederen Instinkte gern hätte als Bewusstsein in der Wahlkabine, die würde dazu führen, dass der Mensch gar nicht die Wahlkabine betritt. Die erste große Leistung, von der ich gesprochen habe, besteht darin, dass zwischen dem Herrschaftspersonal und den beherrschten Figuren eine Einheit hergestellt wird darüber, dass sich die Bürger mit den persönlichen, sympathischen Seiten des Personals identifizieren. Unpersönliche Herrschaft in ein persönliches Verhältnis übersetzen, in dem Neigungen eine Rolle, wenn nicht die ausschlaggebende Rolle spielen. Und das führt eine zweite wesentliche Leistung mit sich, auf die der Staat auch großen Wert legt und für die es auch wieder Begriffe gibt, aus denen man das erschließen kann. Die zweite große Leistung, die damit verbunden ist, ist die, wenn über Geschmacksurteile, über Personen, die Identität von oben und unten hergestellt wird, dann sind die Zwecke der Herrschaft außen vor. Die sind nicht der Gegenstand einer womöglich strittigen Diskussion, an der sich entscheiden soll, ob Herrschaft und politisches Personal Zustimmung verdienen oder nicht. Die fallen dann ganz in die Freiheit der Staatsmacht, die sie nach ihren Notwendigkeiten bewirtschaften. Und damit habe ich auch den Titel eingelöst. Das ist die Leistung der Charaktermaske für die Freiheit der Staatsmacht. Sie stellt nicht nur das Einvernehmen zwischen oben und unten her, sondern sie stellt es auf eine Weise her, nämlich über die Sympathie zwischen Personen, sodass die Zwecke der Macht aus diesem Verhältnis und dem Dialog zwischen oben und unten ausgeklammert bleiben. Das finden die sogar wünschenswert. Denkt mal an solche Sätze wie: Die Bundeswehr und ihre Entwicklung darf man nicht in die Niederungen des Wahlkampfs ziehen. Oder jetzt aktuell in der Krise: Die Krise des Euro ist viel zu wichtig, als dass man sie zum parteipolitischen Gezänk verkommen lassen darf. Und dann tritt die SPD mit einer Troika an und bietet der CDU staatspolitisch den Schulterschluss an. Das kommt aus dem Bedürfnis, dass die Herrschaft selber sagt, man darf die wichtigen Zwecke einer Nation nicht zum Gegenstand einer kontroversen Diskussion mit den Betroffenen machen. Da werden sie zerredet, da werden Versuche der Einflussnahme gestartet, die kein Staat haben will und sich leisten mag. Das ist die zweite große Leistung. Und diese beiden Leistungen, die fallen im Wahlkreuz, zu dem sich ein mündiger Bürger herbeilässt, zusammen. In einem Wahlkreuz in der Wahlkabine, da trifft er nämlich die Auswahl im Unwesentlichen beim Personal und liefert dadurch seine Zustimmung zum Wesentlichen ab, das nicht zur Wahl stand, nämlich was der Staat an Politik, an Notwendigkeiten jetzt und demnächst exekutiert. Das Wahlkreuz ist das große Angebot an die Freiheit des Wählers. Welches Motiv der Wähler auch immer hegt, selbst Geschmack in Bezug auf eine Figur, selbst erotische Neigungen in Bezug auf Strauß-Kahn oder eine smarte Verteidigungsministerin. Das darf Auswahlkriterium sein. Und warum? Weil nichts von seinen geschmacklichen und sonstigen Vorlieben und Motiven das Ergebnis seines Wahlakts bestimmt. Das Ergebnis nämlich liegt einzig und allein darin, der anderen Seite, die gewählt wird, den freihändigen Gebrauch der Macht durch diesen Persilschein zu überantworten. Und weil das so ist, ist der ganze Medienhype um Gutenberg und die anderen Clowns und das Politbarometer und die Millionen, die dafür ausgegeben werden, gut angelegtes Geld. So, und da ist mein Ärger dann fertig.